Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin, glaube ich, schon gut drauf, gell? Kann ich mich, glaube ich, noch ein bisschen runterdrehen. Ja, wir begegnen hier in Johannes 13 einer der eindrücklichsten Szenen im Neuen Testament überhaupt. Jesus, der ewige Sohn Gottes, kniet sich vor seinen Jüngern nieder und wäscht ihnen die Füße. Das ist nicht nur eine nette Geste, sondern zutiefst verstörend. Nicht in dem Sinn, wie wir das vielleicht heute verstehen, da wäscht jemand dem anderen die Füße, sondern wer ist es, der da die Füße wäscht? Der Herr der Welt, also nochmal, der Sohn Gottes, der ewige Sohn Gottes, von Anfang an kniet sich nieder, wird Sklave seiner Freunde und wäscht ihnen die Füße. Und noch mehr, am Ende des Abschnitts sagt Jesus zu seinen Jüngern, damit dann auch zu uns: Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Also diese Predigt heute Morgen, die soll uns helfen, um etwas davon zu verstehen, was diese symbolische Handlung, die Füße zu waschen, bedeutet. Und wir werden ja heute auch die Möglichkeit haben, dass ihr euch mal auf das Experiment einlasst und euch die Füße waschen lässt. Wenn ihr das am Ende von der Predigt machen wollt, dann könnt ihr quasi mit dem, was ihr hinten erleben werdet, wieso diese Predigt nochmal doppelt unterstreichen. Ich hoffe, dass das, was heute in der Predigt gesagt wird, euch bleibt, einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das, was ihr am eigenen Körper noch erleben werdet, das nochmal viel mehr verankert und das Erlebnis auch euch lange in Erinnerung bleibt. Das wird freiwillig sein. Ihr müsst euch keinem Gruppenzwang hier beugen. Aber es kann einfach eine Möglichkeit sein. Später sage ich noch mehr dazu. Lass uns einsteigen in diese Geschichte. Am Anfang in Vers 1, da heißt es, Johannes 13, wenn ihr auch aufschlagen wollt: Weil Jesus die Seinen liebte, so liebte er sie bis ans Ende. Diese Liebe hier ist jetzt Zentrum dieser Szene. Sie ist nicht nur der Hintergrund von dem, warum das passiert, sondern auch der Motor, den Jesus antreibt. Jesus handelt aus Liebe, und zwar mit seiner Liebe, die bis ans Ende geht. Also er liebte sie, also er hatte sie geliebt. Alles, was bisher passiert war, war Liebe. Und alles, was noch passieren wird, auch die Fußwaschung, ist Ausdruck seiner Liebe. Er liebte sie bis ans Ende ihres irdischen Lebens, aber darüber hinaus auch, ans äußerste Maß bis ans Kreuz und darüber hinweg. Und aus Johannes 3, Vers 16 wissen wir, dass Jesus die ganze Welt liebte. So sehr hat Gott die Welt geliebt, heißt es dort, als er seinen Sohn hingab. Aber diese Liebe, die jetzt hier in Johannes 13 beschrieben wird, die ist noch spezieller. Die gilt nicht allen Menschen, sondern den Seinen, lesen wir hier. Denen, die zu ihm gehören. Frage an dich heute Morgen: Gehörst du zu Jesus? Wenn ja, dann müsstest du in irgendeiner Form in deinem Herzen so was Ähnliches sagen können wie: Diese Liebe, die gilt für mich. Ich weiß das. Sie trägt mich, sie stärkt mich. Sie ist stärker als meine Schwäche. Sie hört nicht auf. Auch wenn ich angesichts meiner Schuld irgendwie schlecht und dreckig dastehe. Und das führt dich, ist hier keine fromme Floskel, sondern tiefste Wahrheit. Jesus' Liebe ist persönlich. Und sie ist grundlegend für alles, was jetzt auch hier in Johannes 13 folgen wird. Man kann sagen, Vers 1 ist wie so der Banner, der über diesen Text steht. Ich würde sogar so weit gehen, dass Vers 1 sogar der Banner über dem ganzen Johannesevangelium ist. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer den aufnimmt, den ich gesandt habe, der nimmt mich auf, heißt dann im letzten Vers. Jesus liebt seine Jünger und wer aber mich aufnimmt, heißt dann da weiter, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Vers 1 als der Banner von dieser Szene, als die Überschrift und Vers 20 jetzt eigentlich so der Zielpunkt des Abschnitts. Dahin soll es gehen, das soll nachher dabei rauskommen. Der letzte Vers von dem Abschnitt ist wirklich etwas, was nochmal sehr speziell und besonders ist. Und da wird was deutlich von uns, was wir sind, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir seine Liebe angenommen haben. Die Jünger sollen Gesandte von Jesus sein und damit Repräsentanten von Gott. Botschafter, die den diplomatischen Auftrag haben. Das gilt hier nicht nur für die 12, die angesprochen sind, oder beziehungsweise ja nur für die 11, das wird ja auch explizit noch benannt, sondern allen, die zu Jesus gehören. Wer Jesus nachfolgt, trägt seinen Namen und repräsentiert ihn in dieser Welt. Und dann heißt es da tatsächlich, wer euch aufnimmt, der nimmt Gott auf. Wer euch aufnimmt, der nimmt Gott auf. Das mal im Kopf zu verstehen, was das bedeutet, und dann im Herzen glauben zu können, dass das wirklich so ist. Es gibt wohl keine höhere Berufung des Menschen, als den Namen Gottes in sich zu tragen und ihn zu repräsentieren. Und dass Johannes 13 hier sogar so weit geht, zu sagen, wenn ihr aufgenommen werdet, wenn man euch annimmt, dann nimmt man Gott an. Wir tragen seinen Namen, wir gehören zu ihm. Da spricht ganz viel neue Identität heraus. Wir sind jetzt seine Kinder, so wie es in Johannes 1, Vers 12 heißt. Alle denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das ist eine hohe Berufung, wahrscheinlich die höchste Berufung, die ein Mensch haben kann, Kind Gottes zu sein. Wahrscheinlich keine Ehre im Sinn von einer weltlichen Sicht, Kind Gottes zu sein. Aber vor Gottes Augen, vor ihm, ist es die höchste Berufung. Und diese Berufung, die führt nicht zwangsläufig zu Macht und Einfluss, zu Recht und zu Ansehen, sondern in den meisten Fällen in die Demut und in den Dienst. Was Jesus hier den Jüngern zeigt, ist nicht, so erhebt ihr euch, sondern so erniedrigt ihr euch, um dem Auftrag gerecht zu werden. Und der Text, der beantwortet auch die Frage auf eine gute Art und Weise, wer für diesen Auftrag überhaupt geeignet ist. Die Antwort ist ernüchternd, ich finde aber auch befreiend zugleich. Nicht die Fähigsten, nicht die Klügsten und nicht die Erfolgreichsten, sondern schlicht die, die bereit sind zu dienen. Wer Jesus nachfolgt, der kann sich nicht zu schade sein, auch nicht für den niedrigsten Dienst. Und ich glaube, dass darin mit das größte Wesen überhaupt in der Nachfolge liegt, sich selbst klein zu machen, weil man Jesus groß machen möchte. Vers 3 bis 5 in Johannes 13 lesen wir, er wusste, dass ihn der Vater alles in die Hände gegeben hatte. Da stand er auf, legte sein Obergewand ab und begann den Jüngern die Füße zu waschen. Er wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte. Jesus hat die größte Autorität. Gott hat ihm alles in die Hände gegeben. Und Johannes betont hier explizit diese Größe von Jesus um damit auch die Tiefe seiner Demut deutlich zu machen. Wer das hier ein Stück weit begreifen kann, der erkennt, wahrer Dienst kommt aus der Gewissheit seiner eigenen Identität. Jesus wusste, dass er dieser Größte ist mit der Autorität, dem alle Macht in die Hände gegeben ist. Und trotzdem machte er sich klein. Nicht aus Selbstverleugnung im negativen Sinn, sondern aus einer Freiheit und einer Freude heraus, sich selbst zurückzunehmen. Vers 13 und 14, Jesus erklärt ja, was er dort tut mit der Fußwaschung. Also wir müssen gar nicht mutmaßen, was das sein könnte, was er damit meint, wenn er das sagt, sondern er erklärt es ihnen ja ab Vers 12. Vers 13 heißt es dann, ihr nennt mich Lehrer und Herr. Wieder dieser hohe Titel, dieser hohe Rang, den Jesus hat. Und ihr sagt es mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Lehrer, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Jesus fordert uns hier nicht zu etwas auf, was er selbst nicht auch vorlebt. Im Gegenteil, er tut ja das auch. Und der höchste Diener, der höchste Herr wird hier der niedrigste Diener. Im Haus von einem, der Sklaven hatte, war der Sklave an der Reihe, die Füße zu waschen, der den niedrigsten Rang hatte. Das hat immer der gemacht, der quasi der Depp vom Dienst war für alles. Jesus wird nicht irgendein Sklave, sondern er zeigt mit dem Bild, dass er der Niedrigste wird. Die Größe von Jesus zum einen als der Herr, als der Lehrer, als der Meister, als demjenigen, dem alles in die Hände gegeben ist, zeigt sich hier in der Fußwaschung mit dieser tiefsten Demut und wird uns damit zum Vorbild. Ich möchte es noch ein bisschen vertiefen, was es eigentlich bedeutet, dass Jesus, dieser höchste Herr, der Niedrigste wird. Philipper 2, die Verse 3 bis 8 möchte ich mal noch vorlesen. Philipper 2, die Verse 3 bis 8. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus, im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Wenn Jesus, der Herr, sich dermaßen erniedrigt, warum sollte ich mir dann zu schade sein für irgendeinen niedrigen Dienst? Was auch immer dir da in den Sinn kommt, vielleicht fällt dir dasselbe ein, der gestrige Frühlingsputz in unseren Räumen hier, die Pflege deiner pflegebedürftigen Eltern, der Besuch von älteren Geschwistern aus der Gemeinde, vielleicht auch das Gebet, vielleicht auch gerade das stille Gebet für Leute oder das geduldige Zuhören. Freudige Demut zeigt sich weniger im Reden und mehr im Tun. Warum sage ich hier freudige Demut? Ich möchte es hier unterstreichen, mir ist es wichtig, dass es bei der Demut nicht darum geht, irgendwie schlechte Miene zu machen, traurig zu sein und irgendwie miese Gefühle zu haben. Demut ist mit Freude verbunden. Johannes formuliert es hier in Vers 17. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Jesus verheißt Glück. Nicht fürs Wissen über etwas, sondern er verheißt Glück für das Tun. Selig ist hier dasselbe Wort, was wir auch aus den Seligpreisungen kennen. Ein Leben voller Freude, Erfüllung und Gnade. Man kann auch übersetzen mit zufrieden sein, froh, glücklich und freudig zu sein. Die Welt sagt, Glück findest du in Anerkennung, in Einfluss und in Bequemlichkeit. Dann, wenn du es ganz nach oben geschafft hast. Jesus sagt, Glück findest du im Dienen, im sich selbst vergessen und im Aufblick zum Vater, den du repräsentieren sollst. Das ist paradox, aber das ist wahr. Wahres Leben in der Freude liegt im Geben. Das ist der offensichtliche Teil von dieser Predigt. Wenn man die liest, kann man diesen ethischen Zusammenhang erkennen, der Niedrige zu werden, obwohl man vielleicht irgendeine Stellung inne hat. Ich möchte gerne jetzt noch auf eine zweite Bedeutungsebene in diesem Text eingehen, die vielleicht nicht so ganz offensichtlich ist oder wo man vielleicht auch mal drüber liest und sich denkt, was soll eigentlich das Ganze? Also, die Fußwaschung, die zeigt uns zum einen, in welchem Stand wir stehen. Wir sind Repräsentanten von Gott. Wer uns aufnimmt, nimmt ihn auf. Der zeigt uns auch unsere Berufung auf, trotz diesem hohen Rang den tiefen Weg zu gehen. Aber er macht noch etwas anderes deutlich. Und dazu möchte ich gern das Gespräch jetzt hervornehmen, das Jesus mit Petrus führt. Ab Vers 6 in Johannes 13 heißt es, Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. Herr, du willst mir die Füße waschen, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon Petrus, Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, wasch mir auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das war der Grund, warum er sagte, ihr seid nicht alle rein. Petrus versteht zunächst hier nicht, will sich nicht waschen lassen. Und Jesus hätte ihm ja jetzt an der Stelle antworten können, lieber Petrus, ich versuche hier gerade eine Lektion in Demut und Dienst zu vermitteln. Sei still und mach einfach mit, sonst funktioniert das Ganze hier nicht. Das hat er aber nicht gesagt, stattdessen Vers 8. Wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Jesus macht hier eigentlich deutlich, wenn du dich nicht waschen lässt, bist du auf der gleichen Ebene wie Judas, dann gehörst du nicht zu mir. Wer einmal gereinigt ist, muss dennoch täglich die Füße waschen, so könnte man es auch sagen. Da gibt es diese einmalige Reinigung, das ist die Vergebung der Schuld durch den Glauben, den wir an Jesus Christus haben, symbolisch ausgedrückt, im Wasserbad der Taufe. Und dann gibt es da die tägliche Reinigung, das tägliche Bekennen, die neue Nähe zu Jesus immer wieder. Die drückt sich hier in dem Fall durch Jesu Fußwaschung aus. In unserer täglichen Hinwendung zu Jesus kommen wir ja immer wieder an den Punkt, dass wir mit nichts, mit leeren Händen dastehen oder vielleicht sogar mit sehr schmutzigen Füßen. Und in dieser täglichen Hinwendung wenden wir quasi fortwährend an, was er am Kreuz vollbracht hat, unsere Reinigung und Vergebung. Johannes verdeutlicht es auch in einem seiner Briefe, in 1. Johannes 1, Vers 8 und 9. Da heißt es: Wenn ihr behauptet, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Die einmalige Reinigung, die Vergebung der Schuld, das einmalige Ereignis durch unseren Glauben, das Jesus vollbracht hat am Kreuz, das wir ausgedrückt haben durch unsere Taufe und das tägliche Bekennen, die erneute Nähe zu Jesus in der Fußwaschung. Echte Jünger, die lassen sich die Füße waschen. Sie bekennen ihre Schuld, sie empfangen Vergebung, sie bleiben in der Nähe von Jesus. Sie verstehen, ich bin vollkommen geliebt, ich bin gereinigt, völlig rein, aber bleibe abhängig von Jesus. Ich darf dienen aus Gnade. Die Repräsentanten von Jesus, die kennen ihre wahre und unerschütterliche Stellung vor Gott. Sie sind vor ihm völlig rein. Sie lassen sich in diesen demütigen Dienst berufen, von Jesus stellen, und sie behaupten nicht, dass sie sündenfrei sind, wissen aber, wie sie mit dieser fortbestehenden Sünde umgehen müssen. Sie bekennen ihre Sünden immer wieder aufs Neue und empfangen täglich Reinigung. Wann hast du dir zum letzten Mal die Füße waschen lassen? Bildlich gesprochen. Wann hast du Jesus konkret deine Schuld gebracht? Wann hast du anderen erlaubt, dir zu dienen? Nachfolge bedeutet nicht nur dienen, sondern auch sich dienen lassen. Das ist so ein bisschen die zweite Bedeutung, die hier deutlich wird in der Geschichte. Jesus macht hier einen Ruf zur Erniedrigung, zu dem Weg zu gehen, der unten durchgeht. Du bist von Gott, von Jesus geliebt bis ans Ende, das haben wir in Vers 1 gehört. Du bist von ihm berufen, du hast einen Auftrag, wir sollen diesem Beispiel von Jesus folgen im geistlichen Sinn. Und du bist rein, ganz rein, durch sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Und aus dieser neuen Identität heraus kannst du dich erniedrigen, wie das Jesus getan hat. In deiner Ehe, mit deinem Partner, dem du dienst, in der Familie, gib dich dahin. In der Gemeinde, sieh nicht nach den Aufgaben, die besonders wichtig sind, sondern vor allem auf die Menschen, die deinen Dienst brauchen. Am Arbeitsplatz, lebe anders, freundlich, dienend, wahrhaftig. Lass dir dienen von Jesus, diene anderen in seinem Namen und tu es gern. Denn glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ich möchte gern beten. Jesus, ich möchte wieder deinen Heiligen Geist bitten, dass er in unseren Herzen wirkt. Und dass diese Wahrheit nicht nur im Kopf bleibt, dass wir deine Kinder sind, dass wir einen hohen Rang haben, dass wir Gesandte von dir sind, Repräsentanten von dir. Herr, und wir wollen das verinnerlichen, was es bedeutet, wenn uns Menschen aufnehmen, dass sie damit auch dich aufnehmen. Herr, wir wollen glauben, dass es wahr ist. Ich bitte deinen Heiligen Geist, dass er uns in unseren Herzen bewegt, hin zu dieser Wahrheit, hin zu diesem wunderbaren Sein, neuen Sein, das wir in dir haben dürfen. Danke, dass wir deine Kinder heißen dürfen, weil wir an deinen heiligen Namen glauben. Herr, und du hast uns auch in einen sehr besonderen Dienst gestellt, der so ganz anders ist, gar nicht den Maßstäben der Welt folgt. Wir sollen Diener sein. Wir sollen uns erniedrigen. Wir sollen uns immer wieder auch unterordnen, den unteren Weg gehen. Da, wo es vielleicht dreckig ist, da, wo es gar nicht so angenehm ist. Herr, und ich möchte dir Danke sagen, dass auch deutlich wird in Johannes 13, dass es gilt, dass wir völlig rein sind. Wir sind reingewaschen durch das Blut, das du vergossen hast am Kreuz von Golgatha. Wir dürfen Vergebung haben in dir. Und aus dem heraus dürfen wir auch uns immer wieder dir zuwenden, deine Nähe neu aufsuchen, um diese Reinigung wieder neu festzumachen, neu zu erleben. Danke dafür. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du dich neu in unseren Herzen ausgießt und uns Glauben schenkst. Ich möchte dich bitten, dass unser Glauben neu in dieser Woche auch gestärkt wird. Amen. Ja, wir werden jetzt dann in den zweiten Teil des Gottesdienstes gehen, wo wir auch Anbetung miteinander haben, wo das Team von der Musik uns hineinführen wird. Und währenddessen wird die Möglichkeit sein, dass ihr nach hinten kommt. Wir haben 6 Stationen aufgebaut. Dort gibt es Wasser und Schüsseln. Und es sind einige Leute aus der Gemeinde parat, das zu tun. Das Crea-Team, das ist die Marion, die Susanne, die Michelle und die Silvia. Und auch Jürg und ich werden das tun. Ihr dürft gerne hinterkommen und das, wenn ihr ein Mann seid, das von einem Mann machen zu lassen und wenn ihr eine Frau seid, von einer Frau. Aber wir sind da offen, so wie ihr das möchtet. Ich persönlich habe die Fußwaschung schon öfters erlebt, also an mir selber. Und ich habe jedes Mal diesen Aha-Effekt. Mein Gegenüber bringt mir mit dieser starken symbolischen Handlung zum Ausdruck, mit welcher Haltung er mir dienen möchte. Es wird ja nicht in der Handlung sichtbar, sondern diese Handlung transportiert ja nur etwas, was im Herzen vorhanden ist. Ein eindrücklicher Liebesbeweis, finde ich, der mich in den letzten Jahren nachhaltig prägt, immer wenn ich das wieder erleben darf. Die Fußwaschung ist eine Möglichkeit, unsere menschliche Wahrnehmung ganzheitlicher anzusprechen. Also unsere Wahrnehmung besteht ja nicht nur aus Hören und Verstehen, sondern auch aus Erleben und Verstehen. So geht es uns ja auch bei der Taufe, beim Abendmahl, bei der Beichte. Jesus hätte den Jüngern ja damals auch nicht die Füße waschen müssen. Das wäre gar nicht notwendig gewesen, aber er hatte damals im Sinn, ihnen etwas beizubringen damit. Wir glauben, dass die Fußwaschung keinem direkten biblischen Befehl folgt, keine Pflicht, die ist kein Sakrament, kein Muss, aber eine Hilfe eben, um zu verinnerlichen, was es bedeutet, sich von Jesus dienen zu lassen. Und heute wird ja nicht Jesus direkt dir die Füße waschen, sondern das werden Geschwister aus der Gemeinde machen. Und wir wissen, dass in unseren Brüdern und Schwestern Jesus genauso anwesend ist und lebt, und ihr die Möglichkeit habt, durch sie auch Jesus zu begegnen. Ich denke, das ist ein Versuch wert. Jesus gab uns ein Beispiel, wie er uns gedient hat. Auch wir dürfen uns ein Beispiel geben, wie er uns gedient hat und wie wir auch einander dienen sollen. Es bleibt eine freiwillige Möglichkeit. Wir haben also auch Verständnis für alle, die das heute nicht tun möchten. Vielleicht bist du heute auch als Ehemann mit deiner Frau da und möchtest deiner Frau die Füße waschen, selber. Dazu soll auch die Möglichkeit sein, ich würde euch in dem Fall dann instruieren. Vielleicht hast du aber auch eine andere Person, der du gerne heute die Füße waschen lassen möchtest. Das war grammatikalisch falsch. Die Füße waschen möchtest. Dazu musst du natürlich das mit der Person vorher absprechen, ob die das überhaupt möchte. Das soll aber auch möglich sein. Ich würde euch einfach darin instruieren. Ja, wir wollen einsteigen mit dem ersten Lied in diese Zeit. Und dann dürft ihr so, wenn ein Platz frei ist und ihr das möchtet, gerne nach hinten kommen.